Und dann kam plötzlich halt der Begriff oder das Bild sogenannter Bauchtanz in meinen Kopf. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, was ist das denn für mich? Und habe da ganz viele Sachen entdeckt, die mich einfach durcheinander gebracht haben. Aber da waren ganz viele Themen drin, wie Migration, Exotismus, Rassismus, Frauenrolle, Geschlechterrollen und noch viel mehr.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Staffel, in der geht es um die Tanzplattform Deutschland. Die Tanzplattform Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum und findet vom 21. bis 25. Februar 2024 in Freiburg statt. Die Tanzplattform Deutschland ist ein Diskurs- und Präsentationsraum für den zeitgenössischen Tanz in und aus Deutschland. Sie verbindet KünstlerInnen, KuratorInnen und JournalistInnen. Der Dachverband Tanz Deutschland ist in Kooperation mit der Tanzplattform Deutschland 2024 mit einigen Programmpunkten vertreten. Ich bin Elisabeth Nehring und habe mich mit einigen der eingeladenen KünstlerInnen zum Gespräch getroffen. Eine davon ist Tümay Kirinçil. Sie arbeitet als freischaffende Choreografin und Performerin in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf. Tümay, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Du bist mit einer Tanzproduktion eingeladen zur Tanzplattform 2024. We Love to Rax. Fangen wir mit dem Titel an. Was ist Rax?
Rax oder Rax ist halt Tanz. Das heißt schlicht und einfach Tanz. Und es gibt, ich benutze zwei Schreibweisen in der Produktion mit Q, weil Q für mich internationaler klingt. Die Aussprache mit Q ist mehr Arabisch. Also ich kann kein Arabisch, aber ich wollte mehrere Perspektiven das Stück einladen. Und deshalb fand ich das Internationale angemessener.
Könntest du uns beschreiben, was dieses Rax, was man früher Bauchtanz oder orientalischen Tanz nannte? Was bringt dich dazu, dich damit zu beschäftigen? Was ist das eigentliche Interesse?
Also der sogenannte Bauchtanz oder der sogenannte Orientalstanz, den nenne ich Rax. Ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen, weil ich irgendwann dachte, okay, ich muss was Politisches machen. Es gab so eine Situation und da war so, okay, scheiße, ich muss was Politisches machen. Und dann kam plötzlich halt der Begriff oder das Bild sogenannter Bauchtanz in meinen Kopf. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, was ist das denn für mich? Und habe da ganz viele Sachen entdeckt, die mich einfach durcheinander gebracht haben. Aber da waren ganz viele Themen drin, wie Migration, Exotismus, Rassismus, Frauenrolle, Geschlechterrollen und noch viel mehr. Und da habe ich versucht, mich immer ein bisschen mehr durchzuarbeiten und das auch mal liegen lassen. Und irgendwann wurde es ernst. Also ernst wurde es, als ich quasi Geld dafür bekommen habe, dazu eine Residenz machen konnte und dann eine Produktion. Und genau, dann hat es Hand und Fuß bekommen.
Du stellst in We Love to Rax ein Team auf die Bühne aus verschiedenen Leuten. Es sind nicht nur Frauen. Der Bauchtanz wird erstmal, glaube ich, so aus so einer Stereotypensicht mit weiblichen Tänzerinnen verbunden. Bei dir ist es aber so ein nicht-binäres Team. Warum diese Mischung an Leuten und was hat das auch mit diesen politischen Themen zu tun, die du gerade angesprochen hast?
Ich habe davor ein Solo gemacht, Dancers, was meine Perspektive war. Und ich wollte eigentlich dann sagen, okay, ich mache jetzt ein Gruppenstück und da sollen andere und mehrere Perspektiven mit rein. Und da habe ich halt verschiedene TänzerInnen aus verschiedenen Kontexten, die sich halt mit dem sogenannten Bauchtanz oder sogenannten orientalischen Tanz beschäftigt haben, eingeladen. Also mir war es wichtig, dass diese Menschen irgendwie eine Berührung mit dem Tanz haben, auf ihre eigene Art. Und dann habe ich das in den 5 verschiedenen TänzerInnen entdeckt. Und das waren eben verschiedene Kontexte, unter anderem queerer Kontext. Ob das jetzt Zufall war? Ja, nein. Okay, also ich denke, das ist der Zeit geschuldet. Die Gesellschaft verändert sich und somit auch die Kunstform der Tanz. Und als ich halt bestimmte Räume besucht habe, diasporische, queere, muslimische Räume, da habe ich halt ganz viel Empowerment gesehen in dem Tanz. Und irgendwie deshalb wollte ich das unbedingt mit dabei haben. Und dann dachte ich mir, es ist schon da. Wir haben es halt nicht gesehen. Es hat einfach nur Raum bekommen, vielleicht durch das Stück oder durch diese gesellschaftlichen Bewegungen, Ereignisse und Events.
In diesem Stück gewinnst du dem sogenannten Bauchtanz einerseits die totale Lebensfreude ab und andererseits setzt du ihn natürlich anders ein, als er jetzt vielleicht traditionell eingesetzt wird. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was da eigentlich dahinter steht für ein Interesse? Also ich finde, es ist nicht so eine Dekonstruktion des Ganzen. Es ist total viel Affirmation, also Bejahung der Schönheit und des Spaßes auch dabei. Und trotzdem ist es nicht klischeehaft.
Das freut mich, dass nicht klischeehaft ist, weil als das Stück entstanden ist, dachte ich mir, verdammt, das ist ja wie so eine konventionelle sogenannte Bauchtanzshow. Tanznummer hinter Tanznummer, weil das Stück ist halt durch die ganzen Solis der Tänzerin aufgebaut und dazwischen gibt's halt Begegnungen. Es fängt zusammen an, endet auch gemeinsam, so ein bisschen wie ein Musical, kann man sagen, so. Aber ich habe das Gefühl, man muss ganz wenig tun, damit ganz viel gezeigt wird, weil so eine Tanzform war halt noch nicht auf den deutschen Hochkulturbühnen. Und das war halt mein Ziel so. Das war so, es muss jetzt auf die Bühne. Also ich habe versucht, den Tanz in den Proben mit der Gruppe auch zu dekonstruieren. Und es hat nicht so ganz geklappt. Ich glaube, durch verschiedene Ereignisse, Situationen, wir kannten es auch alle nicht, sind wir vielleicht nicht so weit gekommen oder anders weit gekommen. Und deshalb ist das Stück auch so, wie es ist. Und letztendlich aber verschiedene Perspektiven zu zeigen, das findet statt, weil ich glaube, das Publikum ist gar nicht dran gewohnt, diesen Tanz zu sehen und in dieser Form zu sehen. Aber trotzdem ist es kein Klischee, allein wegen der Kostüme, allein wegen der Musikauswahl, weil man eigentlich was anderes erwartet. Es spielt halt ganz viel mit den Erwartungen des Publikums. Ich zeige es euch nicht, ihr bekommt was anderes zu sehen. Aber letztendlich, ich habe auch aufgegeben zu erwarten, dass das Publikum keine Klischees sieht. Daran will ich mich nicht mehr abarbeiten. Natürlich will ich nichts reproduzieren, aber die Leute sehen, was sie sehen wollen. Und gerade bei dem Thema Orientalismus. Nee, sorry, das ist mir zu viel Arbeit. Aber es gibt trotzdem Bereiche, die dann Spaß machen, wo ich mich austoben kann.
Du bringst verschiedene Perspektiven zusammen, auf jeden Fall. Aber es stehen ja auch nicht nur die PerformerInnen auf der Bühne, sondern auch MusikerInnen. Wie habt ihr diese Performance zusammen erarbeitet?
Also, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ein Choreograf war das, glaube ich, hat gesagt, Live-Musik ist ein Geschenk auf der Bühne. Und irgendwie ist es bei mir hängen geblieben. Und als ich mit dem Thema DAX angefangen habe, habe ich auch beobachtet, dass dieser Dialog zwischen Bewegung und Musik in Augenhöhe stattfindet. Also jetzt sehr idealisiert natürlich. Aber als ich dann studiert habe, zeitgenössischen Tanz, habe ich eher gelernt, keine Musik zu benutzen, weil es eben auch den Anspruch hat, diese Hierarchie zu brechen. Die Bewegung folgt nicht der Musik, also nehme sie weg. Und ich finde das eine radikale Herangehensweise, die nicht schlecht ist, aber wieso kann man auch Sachen nicht ändern, dass man nicht so radikal ist? Also wieso muss Musik ganz weggehen? Wieso kann man sich nicht auf Augenhöhe begegnen? Das war die Idee, das war der Versuch in dem Stück. Ich glaube, in den Proben, die hätte man anders aufziehen müssen. Dann, also ich habe ja auch dazu gelernt, das braucht viel mehr Zeit, dass das zusammenwächst. Und deshalb war das halt nicht so ein paralleles Wachsen. Weil wir haben erst mit Bewegung angefangen. Ich habe schon vorher teilweise die Musik ausgesucht, teilweise. Aber eigentlich hätte es gleich starten sollen. Das mache ich jetzt bei der Produktion anders, versuche ich zumindest. Genau, aber das war so der Anspruch. Wir haben es dann in ein paar Szenen versucht, solche Begegnungen mehr sichtbar zu machen. Und allein, dass es einfach zwei Solis, ich glaube zwei, drei, haben halt diese Live-Instrumente, obwohl Elektronik auch ein Live-Instrument ist, ne? Das ist natürlich das Ding, dass man denkt, nur Geige ist dann live oder nur Trommel. Nein, aber das ist natürlich eine andere Probe, weil man auch viel mehr aufeinander hören muss, als dass man Track abspielt. Das gibt's auch. Und es gibt halt die Fusion von den beiden. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, gerade bei den Liedern, die wir dann ausgesucht haben. Und die Lieder waren auch von der Band reingebracht oder ich hatte ein paar Vorstellungen, aber eben auch teilweise von den TänzerInnen, weil es natürlich ihre Solis sind und das auch natürlich was erzählt, was transportiert. So. Genau. Dina Solo, das ist eine Komposition von Dima Davud und Sultan Kara. Es sind verschiedene Rhythmen, die sie mit der Tänzerin Dina zusammen erarbeitet haben. Und das haben die, glaube ich, sogar nach der Premiere nochmal geändert und variiert, das ist noch gewachsen so. Es gibt ja verschiedene Stile im sogenannten Bauchtanz bzw. orientalischen Tanz. Shabi, Saidi, Baladi, Chiftetele und so weiter. Das habe ich jetzt auch gelernt in der Weiterbildung. Und da gibt's halt verschiedene Rhythmen, die die Tänzerin dann in Bewegung umsetzt, so, ne? Und das ist ein Zusammenspiel. Es ist immer halt dieses Feste und dann gibt's halt auch diese Rhythmen, die dann reinkommen, die dann das nochmal individualisieren. Vielleicht magst du mehr Shimmies, vielleicht mehr Drehungen, vielleicht brauchst du mehr so eine Tiefe, vielleicht so einen sogenannten folkloristischen Teil. Und das setzt man zusammen, also im Dialog, so. Wie bewegt die Tänzerin? Was bietet die Musikerin an? Deshalb denke ich, es ist ein Dialog.
Du hast es gerade angesprochen, du bist ja auch selber jemand, der den sogenannten Bauchtanz praktiziert. Wenn du es mal ganz technisch beschreiben solltest, was macht diese Tanzform aus?
Was ich mag, ist halt dieser Shimmy, dieses Schütteln. Ich glaube, ich mochte generell so sich zu schütteln, weil das ganz viel Kräfte freisetzt und auch Muskeln entspannt. Mich hat das sowas vielleicht Empowerndes, aber gleichzeitig dieses... Ich kann es nicht beschreiben, ich mach's. So dieses Schlangenartige, Waving-artige, so. Das mag ich. Und das ist so beides. Aber ich meine, das kannst du auch im Zeitgenössischen finden, auch in anderen Tanzstilen, ne? Und also letztens hat eine Freundin gesagt zu mir, als sie ein Video von mir gesehen hat, wo ich das tanze mit Kostüm und allem drum dran. Ich glaube, du erlaubst dir da, sexy zu sein. So. Und irgendwie, ja, das macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich so sexy sonst performe oder nicht. Oder das ist ja auch, was heißt das schon? Aber irgendwie hat da sowas, diese Sinnlichkeit. Aber das ist ja auch wieder individuell. In jedem Tanz kannst du das finden. Du kannst sogar im Fußball bestimmt finden. Also ist auch wieder so ein Klischee. Als ich jetzt so Gespräche mit verschiedenen Personen, vor allem Frauen, führte, wieso die halt den Rax-Tanz toll finden, ist, weil der ist wie individueller. Du musst dich nicht anpassen, sei es Kostüm, Farbe, Bewegung, Körpergröße, Alter. Und das gibt ja ganz viel Freiheit. Das ist ganz viel Kreativität, Identität. Und mit Identität meine ich jetzt nicht, dass du aus einem bestimmten Kulturraum kommst. Ich meine dich als Person. Und das ist ganz viel wert. Und was es vielleicht tanztechnisch für mich ausmacht, also der Shimmy, es ist dieses Binnenkörperliche am Platz. Du hast so feine Bewegungen. Also räumlich gesehen brauchst du kein großes Studio. Du kannst einfach hier in der Ecke tanzen. Und allein das schon. Zum Beispiel, ich schüttel meinen Busen, das ist so toll. Aber das können auch Männer machen. Und, das mag jetzt absurd klingen, auch Oma, Opa und die Enkelkinder. Also es ist keine Begrenzung. Und das meine ich halt, es gibt schon so viel, das Publikum kennt es nicht und sieht nicht hin. Und das geht dann wieder, wenn man so ums Politische redet, um die geanderten Konzepte im Leben. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, mir persönlich und auch für das Stück, dass es auf der Tanzplattform ist.
Vor diesem Hintergrund, den du gerade genannt hast, im Gesellschaftspolitischen, sage ich mal, was bedeutet dann so eine Einladung auf eine Veranstaltung wie die Tanzplattform?
Also natürlich war ich total froh, dass wir eingeladen wurden. Unabgesehen, egal welches Stück, es war einfach so wichtig, so wow, wir sind jetzt auf der Tanzplattform. Dann noch mit diesem Stück, es war sehr, sehr viel Arbeit. Und dann noch mit dem Thema, und eigentlich wollte ich ja diese deutsche Kulturlandschaft Hochbühnen mal ein bisschen auf den Kopf stellen quasi. Also, und das ist es ja, das ist die deutsche fucking Tanzplattform. Und da ist jetzt Rax drauf, also... Ey, dann habe ich mein Ziel geschafft. Ich wollte es auf die. Und wie lange das jetzt da bleibt, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt erstmal da. Und ganz wichtig, es hat sich dann in die Geschichte eingeschrieben. Nicht Thümay. Oh ja, okay, ich bin stolz irgendwie. Aber nein, Rax war jetzt auf der Tanzplattform. Rax, Bauchtanz, Bellydance, Oriental Dance. Und wir werden dort Dümtek hören. Ja, das ist ein besonderer Moment. Und ich hoffe, und das ist wieder so zurück zum Tanzarchiv, Tanzkanon, was ich da als Studentin gelernt habe. Hat sich irgendwie ein bisschen in den Tanzkanon eingeschrieben. Allein, dass jetzt, wenn man jetzt irgendwie im Tanzwissenschaften Deutschland in der Uni darüber gesprochen wird, dann wird man sich die Tanzplattform angucken, welche Stücke waren dann da, wieso, etc. Es hat sich in Tanzgeschichte eingeschrieben. Yes.
Yeah. Vielen Dank, Thümay, für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute für die Tanzplattform.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.